Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, der die Hosen anhat, anders als Victor Boniface zum Beispiel. Und damit herzlich willkommen zur Folge 56 von Schnee von Morgen. Auch ich habe heute Hosen an, den Beweis trete ich jetzt gerade an. Und mir gegenüber sitzt Sebastian Frost, der hoffentlich auch Hosen anhat.
Ich habe auch eine Hose an, ist aber eigentlich ungewöhnlich. Eigentlich nimmt Markus den Podcast immer nackt auf und ihr wisst es ja nur nicht, weil ihr ihn ja nicht seht.
Das ist nicht wahr. Es ist aber doch so ein Ding, sagen die doch auch immer bei Nachrichten sprechen, weil man sie untenrum nicht sieht oder halt so wie wir gerade, wie wir online gerade aufnehmen, dass man dann oftmals Unterhosen oder so
anhat. Ja, ich glaub,
und ich weiß, das passt
einfach
jetzt überhaupt nicht zum Podcast.
Ich glaube, das stimmt auch aber einfach überhaupt nicht.
Nicht? Also du machst es dann zum Beispiel auch nicht, weil ich weiß nicht, würde es nicht fühlen.
Na, also nicht in, nee. Also sagen wir mal vor allem so, ich fände es, glaube ich, richtig komisch, wenn man jetzt mal es auf die Nachrichtensprecher bezieht, wenn man obenrum so Anzug anhat und dann unten irgendwie auch nur so eine kurze Sporthose. Also sagen wir mal zumindest ein Jeans, dann glaube ich, hat man schon an. So, keine Ahnung, ja. Wenn ich jetzt daheim im Homeoffice bin, dann habe ich schon mal eine Jogginghose an, aber jetzt
ja, das ist schon nicht so.
So wie ich gerade auch.
Genau. Aber und ein Goonix-Apfel-Trikot. Aber dann gibt es bestimmt auch so Gewohnheitstiere, die das dann auch auf der Arbeit auch machen. Die kommen dann zwar mit Hose, aber wenn sie ein Online-Meeting dann haben mit jemand Externen, müssen sie die Hose ausziehen. Auf jeden Fall, Victor Boniface hat es ja auch gemacht, was schon ein sehr stranger Jubel war. Es war eh so eine Woche oder so Wochen der komischen Jubel. Ich meine, Garnacho von Manchester United hat gegen Brentford im Pokal ein Tor geschossen. War es gegen Brentford? Ich glaube, es war Barnsley. Hat ein Tor geschossen und hat diesen iconic Cristiano Ronaldo-Jubel gemacht, wo er dann auf der Werbebande ganz chillig hockt und Casemiro hat ihn noch davon abhalten wollen. Aber so ganz komische Jubel und beim Boniface war es ja von so einem TikTok-Trend aus Nigeria. Rechtfertigt jetzt nicht so einen komischen Jubel zu machen für mich, aber er hat es ja immerhin nicht komplett ausgezogen.
Hat er eigentlich Geld bekommen dafür? Weißt du das noch? Ist er jetzt schon eine ganz.
Ich glaube nicht, weil ich in den Kommentaren gelesen habe, ja, Trikot ausziehen,
ja,
kriegst du die gelbe Karte, Hose
doch,
ausziehen
normalerweise
nicht.
Kriegst du schon gelbes. Hat es nicht mal, war das Simone Sasa oder irgendwie so ein italienischer Stürmer, der hat auch mal seine Hose komplett ausgezogen und dann damit gejubelt und der hat auch gelb bekommen. Ja, also klar, Boniface hat sie jetzt nicht so komplett ausgezogen, aber ja, weiß nicht, vielleicht muss man sie ganz ausziehen. Damit man gelb
bekommt. So steht es in den Statuten. Was steht heute bei uns aber auf der Agenda? Und da haben wir auch einiges vor. Natürlich geht es bei uns oftmals um Fußballtalente, einzelne Talente. Heute soll es mal wieder um so ein übergeordnetes Thema geben, um Strukturen, um Fälle, wie Talente ausgenutzt werden. Und da gibt es ein super spannendes Video von Sport Insight. Das ist von den Öffentlich-Rechtlichen. Ein Sportkanal und die illustrieren den ersten FC 04 Darmstadt. Und da muss ich erstmal sagen, Silvo, du hast es im Vorfeld auch gesagt, wie viele andere Vereinsnamen kann man eigentlich in einen Namen packen,
oder? Wir sind so durchgegangen. Also wir haben erstmal am Anfang erster FC, das könnte entweder Nürnberg oder Köln sein. Dann haben wir FCA, also Augsburg. Dann haben wir 04, also Schalke. Und dann kommt halt am Ende gut als Stadt eben noch Darmstadt. Und die haben ja auch mit den Lilien auch noch einen größeren Verein, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen alles zusammengewürfelt. Es könnte auch so eine Pro-Club-Mannschaft sein, wo halt ganz viele Leute zusammenspielen, die so Fans von unterschiedlichen Vereinen sind und alle so ihren Part in dem Namen haben wollten.
Ja, oder sowas dann wie Erling Halandowski oder so
ja,
ein Mix-up,
genau.
Was du machst und da würfelst du die besten Mannschaften Deutschlands zusammen.
Und dann ist Darmstadt dabei.
Ja, oh, und der erste FCA. Oder
nur
FCA,
ja.
Der erste FC Köln und ja, genau,
und
alles Mögliche. Da habe ich ja eh immer Schwierigkeiten. Ich sag ja voll oft bei Kaiserslautern damals bei der Folge mit David Ploch, habe ich mich doch auch bei Kaiserslautern. Und da habe ich da auch manchmal der erste
FCK. Ja, genau,
FCK
und das ist ja eigentlich
gesagt,
Köln, aber
dann, ja,
nur
das,
FCK.
Ja, immer schwierig sowas, schwierig. Wie ist es denn beim ersten FCA 04 Darmstadt, Mensch. Die spielen in der Verbandsliga Hessen. Es ist die Verbandsliga Hessen Süd.
Das muss ist schon wichtig.
Unterschlagen.
Nicht, dass jemand auf die Idee kommt,
das
ist die Verbandsliga Hessen Nord.
Ja, es gibt Nordwest wahrscheinlich auch noch, weil es da so viele gibt. Die spielen, sechste Liga ist es. Sechste Liga. Und was ist das Besondere neben dem Vereinsnamen? Die hatten 2023 30 Spieler aus also 30 Spieler insgesamt, darunter einen aus Panama, 2 Kolumbianer und 27 Brasilianer. Und ja, das mutet ja erstmal komisch an, ist auch so. Und warum das Ganze so ist, erfahren wir im besten Fall heute, weil, so viel können wir schon mal spoilern, es ist steht ein krasses System dahinter. Und da bin ich schon auch mal am Schluss gespannt, wie so unsere Fazits ausfallen.
Also sie haben auch noch ein paar andere, also sind jetzt nicht nur Südamerikaner dabei. Oder ist Panama noch Mittelamerika? Weiß ich gar nicht genau, zu was das zählt. Panama könnte auch noch Mittelamerika sein, aber Kolumbien und Brasilien auf jeden Fall Südamerika. Sie haben schon auch noch Spieler aus Ghana, Deutschland und den USA zum Beispiel dabei, wobei man es da eben nicht so ganz genau sagen kann, weil es da auch in der Doku nicht so genau drum geht. Unter anderem haben die dann einen Stürmer, den Caleb Gomina, der aus Portugal kommt und der hat sogar einen Marktwert von 200.000, was schon irgendwie ordentlich ist, finde ich, für so sechste Liga. Ich muss das jetzt so ankündigen, auch wenn es jetzt hier nicht extra als Ankündigung in den Notizen drinsteht. Aber wir kommen jetzt zu einer Premiere in diesem Podcast. Normalerweise, wenn ihr diesen Jingle hört, komme ja dann ich dran. Dann bin ich ja der Erklärbär. Aber heute, zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, darf der Markus mal den Erklärbär spielen. Und ich hoffe, du kommst mit diesem Druck jetzt auch klar.
Der Erklärbär.
Erklärbär.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Mit Markus.
Erklärbär.
Ja, ich verhaspel mich schon die ganze Zeit. Mensch, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich habe meine Beruhigungstabletten gerade schon neben mir und habe so einen Quetscheball in der Hand, weil das ist natürlich eine Riesenehre, das hier gerade machen zu dürfen. Und eine Laudatio habe ich auch vorbereitet.
Was ihr nicht seht, er schwitzt
aber
auch schon.
Es ist sehr kalt hier drin eigentlich in meiner Podcast-Kammer. Aber ja, sei es drum. Neben dem Caleb Gomina gibt es noch einen anderen interessanten Spieler in dem Kader und das ist Daniel Ferreira. Der hat nämlich bei SLK Taxo gespielt. Man könnte so meinen, das ist so das stärkere Metaxa, so ein bisschen. Das knüllt noch mehr rein, wenn man es trinkt. So, das dachte ich im ersten Moment, als ich das gelesen habe. Ja. Im zweiten Moment dachte ich, warte mal, das Logo kenne ich doch. Und es sieht halt 1:1 im ersten Moment aus wie das Logo von Benfica. Und super viele Vereine, also zum Beispiel auch Benfica Lissabon, haben den Zusatz SL im Namen dabei stehen, was für Sporting Lissabon, also ein Sportclub in Lissabon, steht. So.
Finde auch irgendwie cool, dass ja dann Benfica Lissabon,
Sporting
SL
Lissabon
dabei
ist.
Haben, auch Sporting Lissabon, also den größten Rivalen, oder ja, wahrscheinlich schon größten Rivalen. Ich glaube, dass es so in Benfica da wieder schon nochmal mehr abgeht als gegen Porto. Den mit drinstehen haben.
Ja, also, ne, es war tatsächlich schwierig, diese Info, worauf ich hinaus will, rauszubekommen, aber letztendlich habe ich die super verlässliche Quelle von Reddit gefunden.
Oh, du, inzwischen ist Reddit schon so eine der Plattformen, wo ganz viele Leute ja immer dann nach Sachen suchen und das glaube ich auch nicht, klar muss man irgendwie ein bisschen schauen und ein bisschen vergleichen, aber ich glaube, das kommt so langsam auch als Suchplattform. Gerade so was halt früher so gutefrage.net war.
Ah ja, ja gut. Auf jeden Fall, im ersten Moment, ich habe es vorhin vertauscht, dachte ich so, krass, der hat bei Benfica gespielt. Dann dachte ich so, zweite Mannschaft. Dann habe ich SL Kataxo mit Taxa gelesen. Dann dachte ich, gut, ist es da vielleicht die zweite Mannschaft, nur hat sie einen anderen Namen. Gibt es ja auch durchaus, dass dann nochmal zweite Mannschaften so einen Namenszusatz haben. Vielleicht haben die einen ganz anderen Namen. War so nicht. Und dann dachte ich mir, ich habe dieses Logo schon mal gesehen, bin dann in so ein Rabbit Hole eingetaucht und habe dann auch erfahren, dass in Luxemburg gab es so Partnerclubs von den drei größten portugiesischen Clubs, die dann auch ähnliche Logos haben. Auch ein interessantes Thema. Auf jeden Fall, so wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es in Benfica oder in Portugal zahlreiche Vereine, die alle das Benfica-Logo haben und die wohl zum Benfica-Club dazugehören. Dazu zählt Kataxo, dann gibt's Aranches, Alenquer, Olivais und alle die Clubs haben dasselbe Logo von Benfica, nur mit anderen Abkürzungen da in der Mitte. Also da gibt's ja immer so drei Buchstaben, so ein Akronym heißt es, glaube ich. Da steht das da drin, andere Buchstaben. Und so wie ich es verstanden habe, aber da bin ich mir dann nicht so ganz sicher, gehören diese Clubs alle zu Benfica. Und das ist ja in Deutschland schon anders. Also man hat es ja mit RB Leipzig und dann international in Brasilien, in den USA etc., dass die da noch andere Clubs haben. Liefering in Österreich. Vielleicht haben sie auch einen Verein in Deutschland. Ja. Aber so, dass die alle unter einem Logo laufen. Ich meine, es gibt ja auch Partnerclubs und so, dass die Strukturen gibt es teilweise schon, aber dass das so krass ist mit demselben Logo, das gibt es ja wirklich gar nicht. Und das fand ich sehr interessant und wollte es hiermit reinbringen, damit ich es euch mal näher bringen kann und ich möchte fast schon sagen, erklären kann. Deswegen, das war's von mir, das war der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Der Erklärbär.
Mit Markus.
Ich finde auch gut, dass du zum ersten Mal den Erklärbär machst und der Inhalt des Erklärbärs eigentlich überhaupt nichts mit der Folge zu tun hat.
Nee, aber man kann ja auch mal so Seitenpfade gehen und ja, unsere Zuhörerschaft so ein bisschen generell weiterbilden. Das scheint uns ja auch
mal auf die Fahne. So als kleine Spitze noch mit anbringen, dass man schon noch ein Qualitätsunterschied zwischen den beiden feststellen
ja, danke. Weil du es so gut fandest bei mir.
Ja, auf jeden Fall, ja. Weil ich das noch nie so gut gemacht habe, wie du jetzt gerade. Sehr gut. Deswegen ging schon auf jeden Fall in die Richtung. Okay, jetzt genug Erklärbär und Gelaber, sondern jetzt kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema, zum ersten FC A04 Darmstadt. Ich hoffe, ich habe keinen Verein vergessen. Und zu den Strukturen und zu diesem System, was da eben von Sport Insight offengelegt worden ist. Und zwar geht's da um einen speziellen Spieler, der da eben mit porträtiert wird, an dem das eben so aufgezeigt wird, wie das Ganze funktioniert. Und zwar geht's da um Gustavo Loran. Der war zu dem Zeitpunkt, als diese Doku aufgenommen wurde, 22 und Verteidiger und kommt, ich meine, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch bei 27 Spielern aus Brasilien und genau aus Sao Paulo. Und wird halt auch so ein bisschen Hintergründe und wie das halt gerade wir hatten das ja auch in der Folge, wo wir über Adriano gesprochen haben, wenn sich da noch einige dran erinnern und es so um das Thema Favelas ging, dass ja da für ganz viele eben aufgrund dieser Armut, die dort herrscht und auch aufgrund der schwierigen Verhältnisse, in denen die dort aufwachsen, dass eben so ein großes Ziel ist, Fußballprofi zu werden, einfach weil man damit halt so unglaublich viel Geld verdienen kann. Und im Zweifel, wenn es halt einer aus der Familie schafft, Fußballprofi zu werden, dann halt die ganze Familie ausgesorgt hat. Und in dem Fall hat der Gustavo sogar auch noch BWL studiert. Also war schon auf dem Weg quasi, sich auch anders zu bilden und einen anderen Karriereweg irgendwie einzuschlagen, statt Fußballprofi zu werden. Hat dann aber dieses Studium auch wieder abgebrochen für seinen Traum, um eben in Deutschland Fußball zu spielen.
Das ist der absolute Wahnsinn, finde ich, wenn man sich sowas mal vorstellt. Also gefühlt in unserer oder in meiner Bubble, würde ich jetzt mal sagen, ist Fußball irgendwo auf einen eher absteigenden Ast. Aber dann gibt es halt doch noch Regionen auf der Welt, wo der Fußball einen so wahnsinnigen Stellenwert hat und so eine Macht hat, auch irgendwo Sachen zu verändern, erstmal im positiven Sinne gemeint, dass man dazu bereit ist, ein ganzes Studium aufzugeben. Das mag jetzt auch eine deutsche Denke irgendwo sein, ne? Mach jetzt erstmal deinen Abschluss und dann schaust du weiter. Aber so aus unserer Sicht gesprochen, finde ich das der Hammer. Und auf Instagram war ich zumindest ja auch mal in so einer Bubble, da wollten wir auch mal eine Folge darum machen, dass man oftmals auch, und das waren echte Anfragen von Ghanaern, die dann schon gefragt haben, hey, könnt ihr über uns reden oder könnt ihr uns irgendwo vermitteln, weil ich möchte in Europa Fuß fassen und Fußball spielen. Wir hatten es ja auch mal, ich glaube, bei der Folge mit Manchester City, wo die natürlich, war es Manchester City mit diesem Netzwerk im Nordscheland war es, Nordscheland, beim FC Nordscheland, dass die dann ja auch ganze Akademien im Ausland haben und das fördert ja alles dieses System. Weiter im Text, 2022 kam für Gustavo Loran die Anfrage aus Darmstadt mit einem Vertrag für 6 Monate. 6 Monate, klar, er ist jetzt schon 22, ist schon irgendwo ein Talent oder hat irgendwo Talent, hat aber eher nicht nur sportliche Gründe, warum man ihm bloß 6 Monate gibt, sondern auch rechtliche Gründe, weil das alles via Visum geschieht. Also 6 Monate darf er mit einem Besuchsvisum in Deutschland sich aufhalten. Deswegen 6 Monate. Das ist bei fast allen Spielern in Darmstadt so. Also die alle kommen für 6 Monate und manche sogar, das finde ich ja auch so krass, die kommen manchmal mehrmals den ganzen Weg von Brasilien nach Deutschland, um da diese Chance wahrzunehmen. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Also warum gehen solche Spieler zu einem Sechsligisten? Müssen dann aber nach diesen 6 Monaten erstmal 90 Tage in der Heimat bleiben, um da die rechtlichen Auflagen zu erfüllen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es soll wohl so sein, dass Flug und die erste Verpflegung soll vom Club getragen werden. Also vom 1. FCA 04 Darmstadt. Ich habe es jetzt versucht aus dem Kopf heraus. Ist ein gutes Spiel. Scheiß auf Memory. Immer. Das ist jetzt der neue Shit. Und natürlich muss man da ja irgendwie dazu kommen, dass man auf diesen Club kommt. Und nach eigenen Angaben hat Gustavo Loran mehrere tausend Euro für Vermittlungsagenturen auch schon davor gezahlt, um diesen Traum vom Fußball in Europa zu ermöglichen. Was ich noch krasser finde, also wenn du scheinbar ja aus solchen Verhältnissen kommst, wo du eh schon nicht viel Geld hast und dann mehrere tausend Euro hinblätterst, also es klingt so aus einer anderen Perspektive, jetzt aus meiner Perspektive klingt es sogar so ein bisschen leicht, total leichtsinnig, aber ey, ja, warum nicht?
Ja, ich weiß, was du meinst, dass es sich, ja, auf jeden Fall da alles so auf. Aber ja, eben, es ist halt manchmal, kann man das, glaube ich, auch nicht so richtig nachvollziehen aus unserer Sicht von hier jetzt, dass man da vielleicht halt mal so für diese Möglichkeit, aus der Armut rauszukommen, quasi so alles auf eine Karte setzt und das halt dann auch mit dem Ansehen vom Fußball dann halt irgendwie da reinlegt. Du hast ja diese Agenturen gerade schon angesprochen, die da eben dieses Geld dann nehmen und die veranstalten dann so mehrtägige Combines. Was ist eine Combine? Leute, die Football verfolgen zum Beispiel, werden das kennen. Da gibt es das vor dem NFL-Draft immer, dass da die besten College-Spieler, die dann quasi in die NFL kommen wollen, sich bei der Combine nochmal in verschiedenen Übungen eben zeigen können. Da geht es zum einen schon auch um so Football-relevante Sachen, aber auch zum Beispiel einfach körperliche Sachen. Also wie hoch können die springen, wie viel schaffen die beim Bankdrücken und wie weit können die zum Beispiel auch springen oder auch einfach wie schnell sind die so. Und die machen das eben auch, da unter anderem in Brasilien, wo die Spieler dann eben die Möglichkeit haben, sich da einzukaufen sozusagen in diese Combines und sich dann unterschiedlichen Vereinen zeigen zu können. Ich würde gern auch irgendwie mal wissen, das haben wir da jetzt nicht so genau rausfinden können, ob so Sachen auch mit entstanden sind, so in der Zeit, wo Rainer Kallmund so viele Brasilianer nach Leverkusen geholt hat. Also ob das so Sachen sind, die daraus vielleicht sich entwickelt haben.
Ja, also bei dem Darmstädter Club, die machen das jetzt seit 7 Jahren, also schon eine gewisse Zeit. Rainer Kallmund und Leverkusen ist ja jetzt schon ein ganzes Weilchen länger her.
Ja, eben, aber es ist ja so Anfang der 2000er und es dauert ja auch immer so ein bisschen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Wie passt in das Ganze jetzt Darmstadt mit rein? Also da muss man noch eine andere Person mit reinnehmen. Das ist Luca Bergemann, der war zu dem damaligen Zeitpunkt 22 und Sportdirektor von diesem Verein und gleichzeitig aber auch noch Student für Bauingenieurwesen. Also was ich erstmal in der Kombi, da kann man jetzt dem Verein wahrscheinlich keinen großen Vorwurf machen, halt erstmal auch irgendwie zeigt, okay, es ist halt 6. Liga, da ist es jetzt kein reiner Vollprofi sozusagen, der nur das macht und nicht irgendwie schauen muss, was er noch macht. Und vor allem mit 22 ist er halt auch einfach noch wahnsinnig jung, um irgendwie, ich finde es schon krass genug, dass die den als Sportdirektor bezeichnen bei einem 6-Ligisten.
Ja.
Also das fängt ja normalerweise erst höher an.
Das ist einer von vielen Punkten, wo wir dann, glaube ich, zu sprechen kommen, die so ein bisschen komisch anmuten.
Ja, und wie gesagt, das kann er ja machen, das ist ja auch erstmal nicht so schlimm. Allerdings ist es so, dass er eben auch so eine Agentur betreibt, die sich mit Spielervermittlungen beschäftigt. Und das passiert quasi so, dass er auch zu solchen Combines geht. Und jetzt, keine Ahnung, wenn das vielleicht schon irgendwie so ein bisschen Hand und Fuß hat und dann die besseren Spieler davon dann auch tatsächlich bei zumindest etwas größeren Vereinen landen, dann nimmt er halt die Spieler, die halt übrig sind. So, also so die, die nicht ausgewählt werden, die aber vielleicht trotzdem die Hoffnung haben oder logischerweise auch die Hoffnung haben, nach Europa wechseln zu können.
Ja, aus der Recherche ging jetzt nicht direkt hervor, dass wirklich dann die Spieler auch über seine Agentur dann zu dem Verein kommen, aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und schaut euch das gerne auch das Video selbst mal an. Also wir haben verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Er hat, und das ist natürlich jetzt sehr stereotyp, es ist schon so ein Schmierlappen. Wirklich, den siehst du ins Gesicht und denkst dir, boah, ist der unsympathisch. Es ist einfach so. Ging zumindest mir so. Und ja, die Vermutung liegt natürlich da nahe, dass er das natürlich über sich dann abwickelt und das dann nochmal abgreift. Und man muss sagen, seine Agentur ist unter anderem damit vertraut, solche Spielervermittlungen zu machen. Das heißt, er macht vielleicht noch illegalen anderen Scheiß. Das kann schon auch sein. Diese Agenturen, wo die Spieler angeworben werden, die verlangen von den Spielern Preise, dass die natürlich in so ein Netzwerk reinkommen von guten Vereinen, die sich dann diese Spieler anschauen. Und ein gewisser Prozentsatz geht dann wiederum an den Verein. Also sollte wirklich der Darmstädter Verein da diesen Flug zahlen, dann zahlen sie das bestimmt aus diesen Mitteln. Das heißt, irgendwo zahlt sich der Spieler dann schon selbst den Flug. Aber er hat die Chance, also man muss sagen, ich glaube, generell, ohne jetzt da zu tief in der Thematik zu sein, sind solche Combines nicht schlecht. Je nachdem, in welchen Combine du gerätst, ich glaube, da gibt es auch zahlreiche schwarze Schafe, gerade in so einem Geschäft. Aber dass es irgendwo eine reelle Chance gibt, dass du da zu einem größeren Verein zumindest kommst, die ist da. Aber wie gesagt, ich glaube schon viele schwarze Schafe.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich weiß nicht, wie groß die Chance da wirklich ist, dass man zu einem größeren Verein, also zumindest größer, was wir jetzt unter größer verstehen wahrscheinlich. Also weil wenn du, keine Ahnung, bei einem Bundesliga-Club oder bei einem der größeren Ligen und ersten Ligen in Europa wirklich Fuß fassen willst, ich glaube nicht, dass das über sowas passiert. Das passiert halt über die Vereine in Brasilien dann.
Ja, nee, also in dem Kontext rede ich tatsächlich eher von ab vierter, dritter Liga, wo du dann schon Geld verdienst, dass du sagst, okay, du kannst damit leben, weil, oder sogar ein bisschen Geld nach Brasilien schicken, weil das ist dann deren oberstes Ziel. Ja. Irgendwo, glaube ich, ist halt schon, ich möchte mit Fußball meine Familie versorgen.
Ja, verstehe, ja, das stimmt.
Und also Darmstadt muss dann des Weiteren nichts für die Spieler zahlen, sondern die kriegen monatlich Geld überwiesen von den Spielern, dass sie da auch dabei sein dürfen. Und der Verein gibt Training. Also da war dieses Zitat von Bergemann, das Einzige, was sie vom Verein bekommen, ist Training. Ich fand es schon sehr beachtlich, dass er, weil er hat dann schon auch immer so Buzzwords rausgehauen mit Vision und Professionalität, dass er da einen Satz nicht unterbekommen hat. Und das ist eigentlich jetzt der springende Punkt. Also nochmal zusammenfassend, Spieler braucht Geld, hat eine Vision in Europa zu spielen, gibt viel Geld aus für Agenturen, für unterschiedliche Combines und da tritt unter anderem neben anderen Vereinen auch der Sechstligist auf. Die greifen sich dann Spieler ab, die dann nochmal auch Geld monatlich irgendwie zahlen, für, da kommen wir auch noch, für eine Unterkunft und so weiter, kriegen dafür Training bei einem Sechstligisten. Und da finde ich, wenn man sich das metaphorisch als Waage vorstellt, klappt es nicht mehr so ganz. Und in dieser Reportage wird es auch bewiesen mit einem Screenshot für Housing. Also die sind dann in einer Unterkunft untergebracht, 20, 30 Leute in einem Haus. Und auf dieser Überweisung waren $500, die dann wohl jeden Monat überwiesen wird. Also dieses System an sich schon mal perfide und dann kam auch noch mal Kritik auf von einem ehemaligen Spieler, denn Aufnahmen wurden publiziert aus dieser Einrichtung, wie sie da wohnen müssen. Und da, also es waren wirklich keine coolen Zustände, nicht für $500 und nicht für $100.
Und der Spieler, den du meintest, der ist Spencer Möller, der hat eben gesagt, dass dieser Verein total unprofessionell ist. Spencer Möller, wie man vielleicht am Vornamen gerade,
aber Spencer,
Spencer kommt aus den USA. Und am Anfang war es auch noch so, dass der erste FCA 04 Darmstadt, vor allem Spieler aus den USA geholt hat. Die waren aber in Anführungszeichen nicht so gefügig. Die haben halt schneller gecheckt, was da so abläuft. Und dann hat man sich halt eher auf Südamerika konzentriert. Und du hast ja das Housing, also die Umstände, in denen die da wohnen mussten, schon angesprochen. Und da ist es eben so, dass unter anderem zu dem Zeitpunkt dann einfach mal 20 Spieler in einem Einfamilienhaus gewohnt haben. Ich denke mal, jeder kann sich so ein durchschnittliches Einfamilienhaus vorstellen. Es ist schon eng mit 20 Leuten. Es hat so ein bisschen, ist ja dann dafür auch klein, aber es hat so Bachelorette-Villa-Vibes, wo irgendwie 20 Typen in einem Haus wohnen. Was man noch sagen muss, es gab ja so Handyaufnahmen, wo es richtig dreckig aussah, als Sport Insight dann drin war in diesem Haus. In den Aufnahmen ist es dann aber sauber. Also es ist jetzt nicht so, dass die da im eigenen Dreck hausen, zumindest in dieser Doku nicht. Und der junge Sportdirektor Bergemann, den wir ja vorhin kurz kennengelernt haben, der ist schon noch überzeugt von diesem Modell, was da läuft. Also der sagt, dass dieses Modell, was sie da fahren und der Verein an sich halt auch so ein richtiges Sprungbrett ist. Wenn man sich das aber anschaut, okay, was heißt irgendwie Sprungbrett von der 6. Liga bis zu diesen Aufnahmen, hat es halt ein einziger Spieler in die Regionalliga geschafft. Das ist zwei Ligen höher. Regionalliga ist die oberste Amateurliga, das heißt, es ist keiner von denen, die da nach Darmstadt gegangen sind, Profi geworden. Regionalliga ist so, ja, ist schon so der, wahrscheinlich kann man als Regionalligaspieler schon auch davon leben. Vor allem, weil es dann ja oft so auch läuft, dass die dann vermeintlich wenn so einen großen Hauptsponsor gibt aus der Stadt,
ja.
Oft dann auch bei diesem Sponsor angestellt sind, so offiziell, und da vielleicht halt ein bisschen was machen. Aber ja, es ist jetzt nicht, also ich weiß nicht, vielleicht sieht er als Sprungbrett auch schon, wenn man dann halt 5. Liga spielt, so.
Ja.
Aber also so ein richtiges Sprungbrett, es gibt ja schon Vereine, die eine gute Jugendarbeit haben in dem Bereich, wo dann wirklich mal, die da haben dann oft Kooperationen mit größeren Vereinen, wo dann immer mal jemand halt rauskommt und dann auch bei diesem größeren Verein dann halt tatsächlich Fuß fasst. Aber das kann man jetzt da von Darmstadt nicht behaupten.
Der Typ war wahrscheinlich nie im Freibad. Das war immer der Typ, der immer rum verzählt hat, dass er vom Zehner springt, vom Sprungbrett. Und dabei eigentlich, der sich kaum traut, vom Rand da einfach ins Wasser reinzuspringen. So oft, wie der vom Sprungbrett geredet hat und dann sagt 6. Liga. Also es ist der Wahnsinn.
Mhm.
Bergemann Junior sagt in einem anderen Video, dass das große Problem in der Höhe, also in der 6. Liga, ist unter anderem, dass die Spieler zu viel Geld bekommen. Und ja, ich muss sagen, dieses Argument verstehe ich irgendwo, weil man darf sich davon nicht blenden lassen. Leute, die dann sagen, sie wollen mit dem großen Fußball nichts mehr zu tun haben. Diese Strukturen von, wer mehr Kohle hat, hat bessere Chancen, die gibt es in den unteren Ligen durchaus auch, weil wir hatten es gerade mit Sponsoren. Wer den dicken Sponsor bei sich hat, der hat einen geileren Platz. Der hat jetzt sieht man es irgendwie geilere Anzeigen, irgendwie Toranzeigen, die digital sind und so. Liebe Grüße an Union Berlin. und die holen sich Spieler und die kriegen halt Handgeld. Und das läuft halt größtenteils, muss man auch wirklich sagen, alles dann schwarz. Und dann sind die Chancen nicht mehr so gleich. Und das fängt halt definitiv schon teilweise bei der 6. Liga an und ist definitiv eine Wettbewerbsverzerrung. Und ja, dieses Argument verstehe ich irgendwo. Bei ihnen ist es dann andersrum, dass natürlich sie von den Spielern Geld bekommen, was es absolut nicht besser macht. Und gibt mir mit den ganzen Buzzwords, die er da raushaut, mit Vision und um es nochmal zu nennen, Sprungbrett. Wir könnten heute ein Trinkspiel draus machen. Gibt es denn wirklich so Vibes wie komm in meine WhatsApp-Gruppe und Schneeballsystem? Ist es natürlich nicht jetzt in dem Fall per se, aber die Masche und wie er auftritt, gibt mir auf jeden Fall dieses Gefühl. das haben wir noch nicht in dieser Klarheit gesagt. Der Verein verkauft sich im Ausland und man könnte jetzt denken, ja, warum sind die Spieler so dumm und fallen darauf rein? Der Verein gibt sich schon Mühe, im Ausland sehr professionell rüberzukommen, um zu sagen, ich meine, natürlich in gewisser Weise, die Strukturen in Deutschland sind, was Fußball angeht, noch immer relativ gut, auch im Verhältnis zu anderen Ländern, das auf jeden Fall. Aber das als professionell zu verkaufen, geht halt nicht. Und was man auch sagen muss, es ist, der ganze Verein ist so ein Familienhand. Also haben wir die Pozzos in Udinese, so haben wir die Bergemanns in Darmstadt, weil die Eltern sind beide auch in dem Verein involviert. Die Mutter ist Teambetreuerin, okay, und der Vater ist Präsident. Und das macht es natürlich auch noch mal interessanter, weil das dann ja eher wohlwollender gesehen wird. Diese Professionalität, von der ich gesprochen habe, stellen sie auch dadurch her, dass sie im Ausland Bilder zeigen von den Plätzen von Darmstadt 98 zum Beispiel, weil sie schon durchaus mit den Fußballplätzen eine Kooperation haben, aber droppen da auch immer wieder das Logo und so weiter und suggerieren mindestens mal, dass da eine enge spielerische Verknüpfung herrscht, aber auch vielleicht, dass sie dieser Verein sind. Weiß nicht, wie das rüberkommt, aber diese Annahme liegt ja zumindest nah. Also so versuchen sie es, sich zu verkaufen.
Jetzt gibt es ja aber natürlich nicht nur die Bergemanns. Ich finde, also du hast es ja auch gerade noch mal gesagt, dass der Vater Präsident ist. Man könnte jetzt vielleicht auch auf die Idee kommen, warum dann vielleicht der Sohn auch so jung schon Sportdirektor geworden ist und auch diesen Titel Sportdirektor hat, weil man ja doch als Präsident in so einem Verein auch relativ viel Einfluss hat. Es gibt aber eben nicht nur die Bergemann, sondern Elton spielt auch noch eine Rolle. Allerdings nicht der Elton, den ihr aus TV Total oder von Wer weiß denn sowas kennt, sondern Elton da Costa. Sorry, den konnte ich nicht liegen lassen. Das war Elton da Costa, der selbst Brasilianer und war ehemaliger Spieler von Darmstadt. Also nicht von Darmstadt 98, sondern von unserem ersten FCA 04 Darmstadt. Und der ist da jetzt inzwischen Trainer und der sieht schon auch die Chance für die Spieler. Also der ist da auch selbst voll mit drin und nimmt es anscheinend alles gerne so mit auf und ist da eben ein Teil von dem System, obwohl er ja eigentlich auch wissen müsste, als Brasilianer, aus welchen Verhältnissen die da kommen oder sich vielleicht noch eher vorstellen kann, als wir wissen ja jetzt auch nicht, aus welchen Verhältnissen er selbst kommt, aber ist ja nochmal was anderes, wenn man aus dem Land kommt. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass sie machen das jetzt ja schon ein paar Jahre und spielen immer noch sechste Liga, dass jetzt Darmstadt so eine Übermacht ist, weil da halt die Spieler oft auch einfach so durchwechseln. Und da kann dann logischerweise ja auch irgendwie nicht mal sich so eine Mannschaft entstehen, die da irgendwie mal oben angreift. Und was dadurch auch deutlich zu kurz kommt, ist halt die eigene Jugendarbeit. Also, dass die halt irgendwie eigene Jugendspieler, die irgendwie schon länger bei dem Verein sind, dann halt hochziehen und so wie es halt wahrscheinlich in dem Bereich bei ganz, ganz vielen anderen Vereinen so der Fall ist. Und was da auch mit wegfällt so ein bisschen, ist halt, der Verein hat jetzt nicht so eine Anziehungskraft für die Leute. Also die haben jetzt keine großartig viele Fans. So. Also gibt ja schon jetzt gerade, jetzt ist hier natürlich nochmal zwei Ligen höher, aber wenn man jetzt hier mal ganz lokal bei uns in Ansbach schaut, die haben da ja auch schon so ihre eigene kleine Ultra-Bewegung mit der Rizat-Bande. Sowas muss ja auch irgendwie ein bisschen über die Jahre entstehen. Und bei sowas, wenn da irgendwie die Spieler so oft wechseln und auch der Verein dann ja dadurch logischerweise nicht so regional verwurzelt ist, ist das halt auch einfach schwierig. Jetzt könnte man ja denken, okay, das ist ja alles ultra, oder was heißt, könnte man denken, es ist alles ultra kacke, was die machen. Was halt so ein bisschen das Problem ist, dass unter anderem zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ja, warum macht da nicht der Verband in Hessen, ich weiß nicht, ob es der HFV ist, dann der Hessische Fußballverband, ob das so ähnlich ist wie beim BFV, das weiß ich jetzt gerade nicht, könnte gut sein, dass der Verband da mal was macht. Die können da aber halt nichts machen, weil es jetzt erstmal rein rechtlich nichts Falsches ist, was sie machen. Das dürfen die schon alles so machen. Es ist halt einfach moralisch unfassbar verwerflich, wie die damit umgehen. Ah, ich sehe ein Nicken von Markus, der gerade geguckt hat. Das ist anscheinend der Hessische Fußballverband, der HFV. Genau, also die können da nichts machen. Die können jetzt nichts sagen, sie schließen halt Darmstadt dann vom Spielbetrieb aus oder so, sondern wie gesagt, solange das rechtlich alles geht, und es ist ja nicht verboten, du kannst ja Leute aus Brasilien hierher holen, wenn die Verträge alle passen, dann bist du halt ein Arschloch, aber zumindest machst du halt rechtlich nichts falsch. Also aus der Sicht kann man dem leider keinen Einhalt gebieten.
Wie siehst du es? Auch so?
Ja, natürlich. Also, wie meinst du, ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das rechtlich alles sicher ist und dass die sich da nichts ankreidbar machen, so. Aber du nimmst halt da einfach, du nimmst den Traum von Menschen und nutzt den dafür, diese Menschen halt einfach strukturell auszunehmen.
Ja,
und dementsprechend habe ich da jetzt auch keine andere Meinung dazu, als dass es natürlich moralisch verwerflich ist.
Ja, ich finde es super. Nein, also darauf wollte ich
Markus, nicht. Markus hat schon mal angefragt, ob die noch jemand suchen.
Ich hocke hier gar nicht mehr. Ich reiß jetzt mein Trikot auseinander und unten drunter ist nämlich ein Trikot des ersten FCA 04 Darmstadt.
Ah ja, und jetzt sehe ich auch gerade, jetzt fährt sein Greenscreen dahin gerade runter und er sitzt eigentlich in Brasilien.
Ja, ich scoute hier Spieler.
Am Wochenende ist die nächste Combine.
Und er hat doch eine Hose an. Nein, also ich sehe es natürlich schon auch so. Aber ich finde, also ich super verwerflich, den Traum von diesen Menschen zu zerstören. Das ist natürlich der größte persönliche, traurige Punkt irgendwie an dieser ganzen Geschichte. Wo ich finde, in meinem Rechtsverständnis zumindest, wo es für mich dann sehr schwierig wird. Die ganzen Verträge und so weiter, alles scheiße für die Spieler. Aber je nachdem, ist halt wahrscheinlich auch eine krasse Grauzone, je nachdem, wie professionell du da nach außen trittst und welche Definition es vielleicht im rechtlichen Rahmen von Professionalität gibt, da wird es schon irgendwas geben, finde ich das halt am verwerflichsten. Also wie treten sie nach außen hin auf? Weil das natürlich bei diesen Combines und was da erzählt wird, natürlich mit der größte Punkt ist. Und da kann ich euch auch noch eine zweite Videoempfehlung geben. Wir haben ja von diesem Möller gehört, der hat ein ganzes YouTube-Video darüber gemacht, auch nicht lange, 12 Minuten, wo er über diese Zustände redet. Er redet da in meinen Augen zumindest am Anfang auch so ein bisschen verallgemeinernd. Er bezieht es vielleicht auf alle Amateurclubs in Deutschland. Also ich glaube schon, dass das den Eindruck so ein bisschen erweckt, dass das mehrere Amateurclubs machen. Es ist jetzt, ich glaube, es wäre bekannter, wenn es mehr machen würden. Also Darmstadt wird bestimmt nicht der einzige sein, so. Aber schwierig. Ich habe noch 2 Kommentare aus dem YouTube-Video von Sport Insight noch rausgezogen, die ich auch ganz interessant fand und die ich jetzt einfach nochmal zum Abschluss vorlesen würde. Und man muss natürlich sagen, es sind YouTube-Kommentare. Wir können diese Aussagen nicht verifizieren. Ich bin selbst aus Darmstadt. Die haben zuerst auch Spieler aus den USA geholt und denen versprochen, dass sie gute Chancen haben, Profifußballer zu werden. Die zweite Mannschaft hat damals sogar noch in der D-Liga gespielt, also wahrscheinlich irgendwie letzte Liga oder so. Aber die Jungs waren motiviert, als seien sie Profifußballer, was grundsätzlich ja nicht schlimm ist. Nur daran erkennt man, dass die Bergemann-Familie diesen Menschen falsche Versprechen macht. Keiner dieser Spieler wird Profifußballer, leider, und das wissen die Bergemanns. Da die Spieler aus den USA aufgrund der Sprache dahinter gekommen sind und angefangen hatten, diese Sache aufzudecken, hat man sich beim FCA gedacht, dass man lieber nur noch Südamerikaner nimmt, da bei denen die Not viel größer ist, finanzieller Hinsicht wahrscheinlich, und diese nicht aufmucken werden, also aufmucken in Anführungszeichen. Und der zweite Kommentar, der glaube ich doch kein zweiter Kommentar ist, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ist auf jeden Fall folgendes. Das Schlimmste ist auch, also wahrscheinlich ist es derselbe Kommentar, dass ihr Landsmann Elton da Costa ganz genau weiß, dass diese keine Profis werden, teilweise 25 noch in der Gruppenliga und dennoch das Ganze mitmacht. Wahrscheinlich bekommt er ein nettes Taschengeld. Ja, diese Annahme ist, glaube ich, auch nicht so ganz verquer und das macht es aus der Sicht vom Elton da Costa natürlich noch schwieriger. Also aus seiner Sicht finde ich es sehr verwerflich.
Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ja, was heißt sehr verwerflich? Ich finde es jetzt nicht verwerflicher als bei den anderen, also bei denen, die dieses System betreiben. Der ist halt ein Zahnrädchen, der vielleicht wiederum durch dieses System halt profitiert und dann selbst halt Geld damit machen kann. Und dann vielleicht auch, wir wissen ja nicht, aus welchen Verhältnissen kommt. Vielleicht kommt er auch aus armen Verhältnissen und kann so seine Familie irgendwie da rausholen. Ist natürlich deswegen auch noch verwerflich, aber ich finde es weniger verwerflich, als wenn man das Ganze so ankurbelt und betreibt wie die Familie Bergemann.
Ja, das war natürlich wieder eine Runterzieherfolge. Super. Also auch ja, die unteren Ligen sind auch durchzogen, entweder von Schwarzgeld oder solchen perfiden Systemen. Ja, das ist schon Runterzieher irgendwo, aber man weiß nicht, sollte man sowas ausblenden? Das ist immer so, glaube ich, dann die größte Frage, die bei sowas aufkommt. Weil ich glaube, wenn man sowas nicht ausblenden kann, nicht möchte, ist der Trugschluss, dass man in allzu langer Zeit, sollten sich diese Strukturen verstärken, nicht mehr viel mit dem Fußball zu tun haben möchte. Und natürlich werden diese Strukturen nicht überall auftauchen und nicht immer aufgedeckt werden. Aber gerade das auch mit Schmerzmitteln in den Regionalligen, wie viel Schmerzmittel da genommen wird von den Spielern und auch das mit dem Schwarzgeld, ab einer bestimmten Summe finde ich das schon auch verwerflich. Und weiß nicht, ob man dann immer zu sehr die rosa-rote Brille aufhat beim Fußball. Aber es nimmt schon diesen, ja, nicht Nostalgiefaktor, aber diesen Ehrenplatz, finde ich, was viele noch immer den Fußball im Herzen tragen, nimmt das halt schon irgendwie weg und es bröckelt. Die ganze Fassade bröckelt.
Muss man halt noch weiter nach unten beim Zuschauen.
Ja oder so nur noch so Spaß liegen. Es gibt ja immer so Spaßmannschaften, wo dann wirklich mehr getrunken wird als gespielt.
Ja, das stimmt. Aber ja, ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Thema.
Ja, nächstes Mal dann wieder eine positive Folge, Leute. Also versprochen, bis dahin könnt ihr euch ja noch die anderen Folgen von uns anhören und uns auf Instagram folgen, uns hier einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung da lassen oder auch auf Apple oder auf Deezer oder auf Amazon. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Sagt euren brasilianischen Cousins, die gerade bei einem Combine mitmachen wollen, dass hier ein super professioneller Podcast in den Startlöchern steht, da euer Sprungbrett sein könnte, eine große Karriere in allen möglichen zu machen, was ihr auch Lust habt. Das war's mit Folge 56, Leute. Seppo hat keinen Bock mehr, glaube ich. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich habe mich sehr gefreut, meinen ersten Erklärbär machen zu dürfen. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen und dann wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut.
Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao, ciao.